Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Schön, dass Sie da sind. Ich habe nämlich weder Kosten noch Mühen gescheut, heute wieder einen ganz besonderen Menschen hier rauszukramen aus meinem Freundeskreis. Mein Plus 1 heute habe ich schon vor Jahren getroffen, ohne sie eigentlich getroffen zu haben. Also auf einer Hochzeit einer gemeinsamen Freundin. Sie erinnert sich daran, ich nicht. Und es liegt nicht am Alkohol. Ich kann sie, also unsere Wege haben sich viele Jahre später erneut gekreuzt, Gott sei Dank. Und zwar durch ihre Arbeit. Sophie Muller aus Berlin ist heute mein Plus Eins. Schön, dass du da bist, Sophie.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich beschreibe mal, also weil ich schon gesagt habe, deine Arbeit. Ich beschreibe mal diesen Termin, den wir gemeinsam hatten, und Sie raten, was Sophie arbeitet. Also ich saß da mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl. Du standst hinter mir und hast dich quasi mit deinen Händen meinem Kopf genähert, ohne mich zu berühren. Und du hast den Abstand immer weiter verringert und ich sollte nur durchs Spüren sagen, wenn es mir zu nah ist. Und das sei dann, hast du gesagt, meine persönliche Grenze. Fun Fact, die war ziemlich nah quasi an meinem Gehirn. Also du musstest mir ziemlich nah auf die Pelle rücken, ja, bevor ich gesagt habe, stopp. Und das war ja nur so eine Aufwärmübung. Du machst systemische Aufstellungsarbeit.
Genau.
Jetzt musst du natürlich allen erklären, die davon noch nie was gehört haben, was zur Hölle ist das?
Das ist immer der schwierigste Part.
Deswegen fangen wir damit an.
Also da geht es tatsächlich darum, dass wir Blockaden, die im Untergrund in einem System liegen, und ein System ist eine Firma, eine Familie, ein Körper kann ein System sein. Die Familienaufstellung macht es möglich, dass wir Blockaden, die im Untergrund liegen, sichtbar machen, sage ich. In einer Art der Bildarbeit mit Stellvertretern arbeiten wir. Das heißt, man kann Menschen nehmen als Stellvertreter oder eben auch Figuren, oder manchmal, wenn ich das deutlich machen möchte und ich bin gerade im Restaurant oder irgendwo, sage ich, guck mal hier, Wasser,
stellst
Flasche,
hier meine,
genau,
Trinkflasche, genau, hin, und das sag, ist meine Mutter.
Genau, so. Und das ist dann dein Vater und das ist das Kind, und dann gucken wir darauf. Und das Schöne ist, dass jeder Mensch das in sich trägt, natürlich nicht immer bewusst, aber diese Arbeit hilft dann, das an die Oberfläche zu holen. Und was ich immer, oder was so ein Einstiegspunkt ist, wo ich sage, Menschen kommen zu mir, das sind häufig Menschen, die immer wieder an gleiche, ähnliche Probleme kommen und nicht wissen, warum. Also die zum Beispiel übermäßig auf etwas reagieren, auf eine Situation, wo sie sagen, okay, irgendwie passt meine Reaktion gar nicht zur Situation. Mhm. Und warum ist das so? Das ist ein Indiz dafür. Krankheiten sind natürlich ein Indiz dafür, auch zu sagen, okay, irgendwas stimmt im Körpersystem oder Familiensystem nicht.
Man muss es machen, und deswegen war ich immer, genau, bei dir, und du machst das ja mit Playmobil-Figuren,
ja,
du,
genau,
stellst kleine Spielfiguren auf. Ich habe dann so ein bisschen dran gedacht, wie Harald Schmidt hat das doch früher immer in seiner Sendung gemacht, historische Ereignisse nachgespielt.
Ach,
mit Playmobil-Figuren, zum Beispiel die Französische Revolution.
Stimmt,
oder so,
ja,
oder die Playmobil-Figur unter die Guillotine, so. So muss man sich das vorstellen, also stellvertretend für die Familie,
genau,
oder für das System, wo man sagt, ah, da bei der Arbeit komme ich nicht weiter, stellst du das hin, und man guckt sich das dann quasi aus so einer Außenperspektive so ein bisschen an.
Richtig.
Und denkt so, ah, okay, ja, vielleicht ist es da zu eng, vielleicht ist es da, müsste ich da mal mehr auf andere zugehen oder im Gegenteil oder so. Und nochmal zu dieser Grenzübung, die ich ja am Anfang besprochen habe. Also ich bin ja zu dir gekommen, weil ich oft ein Gefühl von totaler Überforderung habe, beruflich, gesundheitlich. Und dann habe ich gestaunt, wie sehr ich die Dinge an mich ranlasse. Also eigentlich, bis sie mir das Gehirn zerquetschen, ne, bei dieser Anfangsübung. Warum sage ich nicht vorher, stopp, das ist zu viel, zu nah, zu eng? Wo sind denn deine persönlichen Grenzen?
Grenzen sind so ein, die sind ja super individuell. Und ich sage immer, meine Grenzen oder die Grenzen jeden Menschen sind nicht verhandelbar. Für mich sind Grenzen, wenn ich was wirklich nicht will und man mir dann sagt, aber mach das doch. Und ich sage, nein, ich möchte das aber nicht.
Ja.
Also meine Eltern wollten zum Beispiel immer, dass ich professionelle Geigenspielerin werde. Das ist ein gutes Beispiel.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich möchte aber nicht mehr. Also ich war Jungstudentin und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht mehr. Und sie haben immer gesagt, doch, doch, das willst du, du weißt es nur noch nicht. Und ich so, hä, ich weiß doch, was ich will für mein Leben. Nein, das kannst du noch gar nicht wissen. Ne? Und das sind dann so Momente.
Wenn andere Leute glauben, sie wüssten besser über dich, für dich Bescheid,
genau,
als du selbst.
Und, genau. Was ist noch eine Grenze? Das ist jetzt wirklich, also ich habe so einen Mini-Monk in mir, und eine Grenze ist es halt wirklich, also mit Schuhen durch die Wohnung zu laufen.
Mini-Monk, meinst du, dass du bist da ein bisschen, wie sagt man, zwanghaft, wenn jemand mit Schuhen in deine Schuhe...
Nicht zwanghaft, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es so, und das mag ich halt einfach nicht. Und ich weiß noch, es gab eine Situation, da hatte ich gerade den Putzeimer weggestellt, was halt auch jetzt nur alle Jubeljahre vorkommt, dass ich meinen Boden wische. Und meine beste Freundin kam rein mit Schuhen und wollte mich so freudig begrüßen. Und ich guckte sie an und brüllte sie an. Nein! Und sie so, was ist hier passiert? Also, aber das ist so eine.
Aber gut, du brüllst dann nein. Du verteidigst deine Grenzen. Ja. Das ist ja, das ist Schwieriges, die Grenzen zu erkennen, sie dann zu verteidigen. Ich meine, das ist jetzt auch gerade zum Jahresende, so im Vorweihnachtsstress, alle wollen nochmal mit dir auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Da musst du vielleicht auch mal nein sagen, was absagen. Oder unbedingt in diesem Jahr muss noch dies und das gemacht werden. Das Projekt muss noch, als würde danach die Welt untergehen. Ja. Wie schaffst du es, ohne andere zu verletzen oder zu enttäuschen? Also deine Grenzen immer wieder zu verteidigen.
Das geht, indem du wirklich erstmal durch das, ich muss mir bewusst werden, was ist denn meine Grenze? Also zum Beispiel, gerade zu Weihnachten erlebe ich das, wir sind eine Patchwork-Familie und da ist natürlich viel Konfliktpotenzial. Und gerade zu Weihnachten ist es ja immer so die Frage, wir können gut miteinander, wie lange kann man miteinander? Ne? Irgendwann kommt ja dieser Druckpunkt, dieser Kessel, der dann zu heiß ist. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, Weihnachten, Heiligabend mit meiner Familie zu verbringen und finde das auch sehr, sehr schön, aber verbringe halt selten die restlichen Tage mit meiner Familie. Mhm. Einfach, weil es mir dann zu viel ist. Mhm. Und genau das ist nämlich die Schwierigkeit, sich seine Grenzen bewusst zu machen. Also erstmal klar zu werden, okay, wie fühlt sich das für mich an? Das ist für mich immer ein guter Indikator. Manchmal müssen die Dinge ja auch erstmal so ein bisschen nachwirken und man merkt, oh, das hat sich gar nicht gut angefühlt für mich. So geht mir das zumindest. Und dann wirklich zu überlegen, okay, was hat sich nicht gut angefühlt und warum? Mhm. Das ist der eine Grund. Und der andere ist halt, dass es wirklich Übung ist, sich abzugrenzen, weil, und da, du hast es so schön gesagt, wie schafft man es, ohne andere zu enttäuschen? Ich glaube, man enttäuscht immer andere Menschen. Oder nicht immer, will ich vielleicht gar nicht so pauschalisieren, aber es kann vorkommen, weil da ja eine Erwartungshaltung auch drin steckt. Also meine Eltern haben zum Beispiel erwartet, dass ich professionelle Geigenspielerin werde und ich habe halt Nein gesagt. Und es war ein harter Kampf.
Ja, eine Enttäuschung,
also es war eine Enttäuschung für die Eltern, aber genau das ist eben die Schwierigkeit. Ich glaube, man kann das einfach nur gut kommunizieren oder so habe ich mir das angewöhnt, in meinem Freundeskreis und auch Familienkreis, das einfach gut zu kommunizieren und da auch wirklich für einzustehen. Und das ist aber schwer, ja. Das ist auch nicht immer leicht.
Es ist schwierig, weil ja dein Job ja auch ist, anderen zu helfen. Und dabei bist du ja zur Aufstellungsarbeit natürlich nur gekommen, weil du selbst auf der Suche nach Hilfe oder beziehungsweise auf der Suche nach Antworten warst.
Ja.
Und darüber sprechen wir gleich über Plus Eins. Was haben wir in den vergangenen Minuten hier bei Plus Eins schon alles gelernt? Also was systemische Aufstellungsarbeit bedeutet und wie wir unsere individuellen Grenzen, mein Lieblingsthema, erkennen und verteidigen, wo wir sagen, halt, stopp, es ist genug. Mein Plus Eins heute ist Sophie Muller aus Berlin und dabei bist du, liebe Sophie, ja zur Aufstellungsarbeit gekommen, eher aus einem Gefühl, es ist nicht genug.
Ja.
Also es ist eigentlich nie genug, irgendwas fehlt immer, zum Beispiel Geld, was dann vielleicht eigentlich nur symptomatisch für irgendwas steht oder irgendwas blockiert dich. Erzähl mal, wie du zu deiner ersten Aufstellung gekommen bist.
Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil sie mir so viel bedeutet einfach. Das Thema ist tatsächlich Geld und gar nicht so dieses, ich habe genug und ich bin immer noch im Mangel, wobei das auch ein schönes Aufstellungsthema ist, also wenn man offensichtlich alles hat und trotzdem das Gefühl hat, zu wenig zu haben, sondern es war eher wirklich dieses, ich habe immer viel gearbeitet, habe sehr früh angefangen schon, habe viele, viele Stunden gerockt im Marketing und habe aber unverhältnismäßig wenig Geld gehabt für die Zeit der Arbeit, die ich da reinstecke. Das zweite Thema war, dass wenn ich dann mal Geld gespart hatte, also ich erinnere mich, 2010 hatte ich richtig viel, auch im Sommer noch neben meiner normalen Arbeit, noch einen Job gemacht, damit ich in Urlaub fahren kann, weil ich wollte 10 Tage eine Freundin besuchen in England. Und dann kamen so Dinge von außen, die mir einfach dieses gesparte Geld irgendwie wieder weggenommen haben.
Mieterhöhung oder Auto kaputt oder?
Nee, Auto war es nicht, aber es hatte mit dem Auto zu tun. Also das eine war natürlich wie immer das Finanzamt, was ja auch oft so um die Ecke kommt. Ne? Wenn man
Grüße.
Hallöchen. Ibims. Ne, aber das andere ist halt, ich parke halt nie falsch. Also nie, weil ich immer finde, das Geld, dafür kann ich mir sparen. Ich habe super darauf geachtet, eben das Geld, was ich habe, zusammenzuhalten, damit ich diesen Urlaub machen kann. Ja, und dann wurde ich abgeschleppt, das waren dann 300 Euro, die ich dann halt für meinen Urlaub nicht mehr hatte. Und so eine Situation sind mir immer wieder passiert. Mhm. Eben, das steht ja nur sinnbildlich dafür. Und viele Jahre später, also meine beste Freundin hat gesagt, so komm, also du hast Geburtstag, wir sammeln jetzt für dich.
Wir schenken dir so eine Aufstellung.
Wir schenken dir eine Aufstellung und ich werde es halt nie vergessen. Die haben einen Großteil des Geldes zusammenbekommen und ich musste aber 70 Euro noch selber bezahlen, was ja einfach schon voll viel Geld ist, im Sinne von, was die alles gesammelt haben. Mhm. Und ich musste, das werde ich nie vergessen, diese 70 Euro in 2 Raten bezahlen, weil ich das Geld nicht hatte.
Also so viel zum Thema Geld. Ja. Aber ich habe es ja schon angedeutet, symptomatisch, was ist denn bei dieser Aufstellung rausgekommen, also für dich persönlich, wo du sagst, ja.
Ja, das war sehr bewegend und ist auch bis heute sehr bewegend. Also ich bin dann auf dieses Aufstellungswochenende gegangen, es war ein ganzes Wochenende. Mhm. Und das Thema war tatsächlich Geld. Es gibt ja auch so Themenseminare, die man machen kann. Da ging es auch noch um viel mehr als nur um das Systemische. Und Geld steht ja stellvertretend in unserem System für etwas. Im Sinne von, wurde dir halt mal alles genommen, ja, als Familie, was ja durchaus gängig war in Deutschland, dass Land weggenommen wurde, dass man alles verloren hat, dass man auf der Flucht war, etc. pp. Oder eben auch, und deswegen dieser lange Schwenk, Geld kann natürlich auch verhaftet sein an vorgeburtlichen Ereignissen. Und vorgeburtlich, jetzt denkt man, oh Gott, jetzt fängt sie an, hier durchzudrehen.
Jetzt wird es esoterisch. Hol mal alle ins Boot, die sagen was. Ich meine, weil es ist ja eine sehr persönliche Angelegenheit.
Ja, das stimmt. Es gibt ein Phänomen und man geht davon aus, dass jeder fünfte bis zehnte Mensch sozusagen von diesem Phänomen betroffen ist. Das nennt sich ein alleingeborener Mehrling. Das kam, wenn wir jetzt wieder zurück auf die Ausstellung gehen, kam bei mir raus, dass das Geld stellvertretend für ein vorgeburtliches Ereignis ist, nämlich, dass ich anscheinend nicht alleine im Mutterleib war.
Also, dass du eigentlich ein Geschwisterkind bist.
Genau.
Vielleicht bist du ein Zwilling.
Genau.
Also, habe ich das dann richtig verstanden oder als Zwischenfazit würde ich dann ziehen, die Erklärung, dass Geld steht stellvertretend eigentlich für den Verlust, den du vorgeburtlich erlitten hast.
Ja, in meinem Fall ist das genau so, ja, auf jeden Fall.
Aber auch da kann man jetzt sagen, ja, das ist, kann man jetzt ja nicht beweisen, man kann das jetzt nicht nachmessen und das soll jetzt die Antwort auf all deine Fragen oder auf dieses Gefühl sein oder auf die Antwort auf das, was dir immer so zustößt.
Verrückt, ne? Weil jeder Mensch hat doch den Körper mit einem Gefühl. Und die Frage ist ja immer, wie reagiere ich darauf? Also, und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses letzte Puzzleteil, dieses, ach so, jetzt macht alles Sinn. Und wenn man dieses Gefühl hat, das kann dir ja niemand ausreden. Also da können ja noch 20 Leute kommen und sagen, ja, aber Sophie, das ist doch so nicht.
Für dich, weil das ist ja ein wahnsinniger Klopper,
absolut,
wenn du da stehst und vielleicht hätte ich ein Geschwisterkind.
Ja, genau.
Was hat sich dann dadurch für dich so geklärt?
Also zum einen, weil ja sicherlich vielleicht der Gedanke kommt, was ist denn jetzt mit dem Geld? Weil das war ja der Ursprungsgedanke, warum ich da hingegangen bin. Natürlich war das nicht so, dass ich auf einmal ganz viel Geld hatte und reich
das
war.
Das wäre ja ein Ding.
Aber es hat sich viel zum einen in diesem Geldthema verändert, bis heute auch, das merke ich auch, sind so Kleinigkeiten wie, dass ich viel mehr Bargeld habe, dass diese Events von außen sozusagen nicht mehr stattfinden. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade Geld und jetzt wird mir das wieder genommen.
Aber woran liegt denn das? Ist eine Einstellung jetzt eine andere? Oder was meinst du, wie lösen sich dann solche Dinge auf, durch diese Tatsache, dass du rausgefunden hast, dass du vielleicht ein Zwilling bist? Weißt du, dieser Zusammenhang, der ist ja einfach schwer zu begreifen.
Der ist auch super schwer zu begreifen. Also Geld oder Krankheiten oder Gefühle stehen halt stellvertretend für etwas. Und deswegen ist es auch so schwer zu verstehen, aber das Geld stand halt stellvertretend dafür oder dieses kein Geld haben oder was auch immer. Ich habe die Aufstellung nicht mehr ganz eins zu eins im Kopf. Und es wurde endlich gesehen und es hat endlich einen Raum und muss quasi nicht mehr vor der Tür stehen und ich muss es krampfhaft irgendwie unterbewusst zuhalten die ganze Zeit. Und dadurch verschwindet die Symptomatik.
Um Antworten zu kriegen, muss man Fragen stellen,
absolut,
ob man die sich stellt oder anderen. Und manche Dinge sind aber einfach zu schwer und zu schwierig, um sie einfach so eben in der Familie anzusprechen. Und doch hängen sie dann so im Raum wie so ein Elefant. Was machen wir dann? Darum geht's gleich bei Die Antwort. Musik. Zu Gast ist heute ein Kind der halben Sehnsucht, wie sie sich selbst nennt, Sophie Muller. Erinnerst du dich? Du hast es noch letztens zu mir gesagt.
Ich habe Gänsehaut, als
ja?
du es gesagt
Warum?
Hast. Ja, weil du der erste Mensch bist, der erste andere Mensch, der diesen Begriff verwendet.
Ja, weil du hast ein Geschwisterkind, was nie geboren wurde. Das hast du nie kennengelernt. Wen du aber auch nicht kennengelernt hast, ist dein Opa aus Syrien.
Ja.
Wieso kam es denn nie zu einem Treffen?
Weil die Situation es nicht zugelassen hat, würde ich mal so sagen. Mein Vater hat sein Land sehr bewusst verlassen, ist auch sehr, sehr deutsch. Er sagt immer, ich bin arabischer als er. Und er ist einfach sein ganzes Leben hier. Ne? Mhm. Er hat einfach viel, viel, viel mehr Zeit hier verbracht. Und für ihn war das einfach der Moment, wo er den Kontakt oder einfach diesen Teil hinter sich lassen wollte, mhm. glaube ich, das trifft es ganz gut. Und deswegen habe ich meine Opa nie kennengelernt, leider.
Aber du hast ja sogar Arabisch an der VHS gelernt.
Ja.
Was würdest du denn deinen Opa fragen, wenn du könntest?
Ich würde ihn, glaube ich, gerne fragen, was er erlebt hat, einfach in all den Jahren und in all seiner Geschichte, weil ich so viel über ihn gehört habe und so viel, ja, auch teilweise nicht Gutes gehört habe und ich trotzdem gerne mit einem liebevollen Blick auf ihn schauen möchte und würde ihn einfach gerne fragen, was ihm vielleicht auch zu dem Mann gemacht hat, der er dann war und was ihn so ein Stück weit auch verbittern lassen hat, glaube ich. Das würde ich ihn gerne fragen.
Jetzt kannst du ihn nicht fragen, aber es gibt ja in Familien auch oft Fragen, die könnte man stellen, traut sich aber nicht. Also zum Beispiel, Mama, kann das sein, dass du mal eine Fehlgeburt hattest? Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Frage, stelle ich mir vor. Oder Papa, kann das sein, dass du eine Affäre hast?
Ja.
Oder Opa, warst du eigentlich ein Nazi?
Plus eins. Die Antwort.
Jetzt könnte ich natürlich dich fragen, Sophie, du bist ja selbst durch deine Arbeit Expertin in Familienfragen, aber ich habe ja dich auch als Privatperson eingeladen und deswegen will ich nochmal eine andere Perspektive dazu holen. Und zwar die von Emotionsforscherin und Emotionscoach Dr. Carlotta Welding. Hallo Carlotta.
Hallo.
Die Frage lautet, wie spreche ich zum Beispiel jetzt bei einem Familientreffen, Weihnachten steht vor der Tür, diesen berühmten Elefanten im Raum an? Also vorab, es sind ja oft schambesetzte Fragen, Fragen, die möglicherweise verletzen. Was, wenn ich es doch besser lassen würde?
Ich denke, grundsätzlich ist das Ansprechen eine ganz tolle Möglichkeit, um Verbindung herzustellen. Die Frage ist natürlich, wenn ich mich jetzt in einem Raum mit mehreren Menschen befinde, dann sollte ich vielleicht gerade an Weihnachten zu einem Feiertag versuchen, das in einem freundlichen, zugewandten Ton zu machen. Wenn es eine wirklich problembehaftete Frage ist, würde ich vielleicht eher das Vier-Augen-Gespräch suchen. Mhm.
Aber du sagst auf jeden Fall ansprechen, nicht unterdrücken, ja?
Ich glaube, gerade bei negativen Emotionen ist es ganz hilfreich und für beide Seiten am Ende auch gewinnbringend, wenn man es anspricht, so im Sinne des Zulassens und Akzeptierens, was da ist. Und oftmals, wenn man jetzt das Beispiel nimmt mit der Fehlgeburt beispielsweise, oftmals ist es für den anderen auch endlich ein Eisbrechen dadurch. Und die andere Seite kann endlich auch darüber sprechen. Und es kann auch eine Erlösung für die andere Seite bedeuten. Und wenn ich immer nur versuche, zurückzuhalten, was vielleicht unangenehm sein könnte, dann endet das in einer Atmosphäre, wo keiner sich richtig zeigt. Und wenn ich es wage, mich zu zeigen, kann der andere das eben auch genauso tun.
Mhm.
Und dadurch entsteht am Ende oftmals, im Idealfall zumindest, ein echter Kontakt.
Aber es kostet ja schon Überwindung und birgt ja wahrscheinlich auch Konfliktstoff, so unangenehme Dinge anzusprechen. Also wie fange ich es am klügsten an? Also weil ich stelle mir vor, ich sitze dann da und habe im Kopf schon so eine halbe Anmoderation sozusagen fürs Problem und dann plaut sich es aber doch raus, direkt und ohne Vorwarnung.
Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, wie man so vom Temperament her gelagert ist. Eine ganz tolle Variante ist der Humor, um auch schwierige Dinge anzusprechen. Wenn man dazu nicht so neigt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das so einfach irgendwie so zu adaptieren. Aber ansonsten kann man auch quasi mit so einem Augenzwinkern oder einer großherzigen Haltung Dinge ansprechen, die vielleicht eigentlich gar nicht so leicht sind. Dass man darüber vielleicht so einfach ein Gespräch eröffnen kann und auch vielleicht vorfühlen kann, okay, wie ist denn da auf der anderen Seite überhaupt die Bereitschaft dazu, das anzugehen. Ne? Und wenn der Bereitschaft da ist, dann wird sowas dankend angenommen. Und wenn nicht, dann muss man das natürlich auch akzeptieren.
Mhm.
Aber letztlich ist natürlich die Angst, also Angst ist ja sowieso immer ein schlechtes Argument für Verhalten in jeder Richtung. Das heißt, wenn ich aus der Angst vor Konflikt Dinge nicht anspreche, die mir aber auf dem Herzen liegen, werde ich nie auf meine Kosten kommen in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und da, wo Konflikt ist, ist in Wirklichkeit ja auch Kontakt. Also wir berühren ja nur einander, wenn wir unsere Grenzen zeigen. Ja?
Grenzen, da sind sie also wieder Kontakt, die Grenzen. Ja.
Der Kontakt entsteht da, wo die Grenzen einander berühren. Und das geht nur, wenn beide Seiten eben auch die Grenzen aufzeigen.
Aber wenn wir jetzt beim Beispiel Treue in der Familie bleiben, Sophie, du sagst ja immer, die Haltung, aus der heraus gefragt wird, ist auch mitentscheidend. Also ist es Neugier oder ist es ein Lösungswunsch? Wie meinst du das?
Das ist wirklich ein inneres Gefühl, also das Gefühl von, frage ich das jetzt, weil ich eben vielleicht den anderen verurteilen möchte, beurteilen möchte oder weil ich ihn angreifen möchte. Das ist ja eine ganz andere Haltung, die ich habe. Genau, und vielleicht will ich es einfach nur wissen eben. Und ich sage immer, genau, man schafft so einen Raum, in dem Dinge gelöst werden wollen, weil wie das gerade auch angesprochen wurde, vielleicht ist es auch eine Erleichterung, dass mein Gegenüber endlich darüber sprechen kann. Und das erlebe ich ja in der Arbeit ganz viel, aber auch im Privaten so dieses, oh, ein Glück sprichst du es an, stimmt. Ich hatte auch dieses Gefühl oder ich merke, da ist irgendwas. Wenn man das dann anspricht, eben ohne Vorwurf und ohne, guck mal, es ist doch ein viel größerer Unterschied, wenn ich halt sage, du hast so eine Affäre, weil ich dir das dann vorhalten möchte, als wenn ich sage, okay, wow, was ist da eigentlich passiert, dass der nicht treu war? Mhm. Also warum konnte der denn nicht anwesend sein? Warum konnte der nicht da sein? Was hat ihn so berührt? Also das ist ja eine ganz andere Haltung, mit der ich innerlich einfach daran gehe. Und das ist der große Schlüssel, dass wir gar nicht immer nur klar auf die Wortwahl auch achten und eben auch gucken, in welcher Situation ich das anspreche. Aber eben die Frage wirklich, möchte ich da eigentlich vielleicht auch was lösen? Mhm. Nur alleine, dass ich das anspreche.
Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ich fand das ganz einen ganz wichtigen Punkt, den Sophie angesprochen hat, mit der Intention dahinter. Mhm. Also nicht nur eben die Worte, die man sagt und was man jetzt genau ausspricht, sondern was beim Gegenüber ankommt, ist eben mindestens zu 50% nicht nur die lexikalische Ebene, ja, also die Wortwahl, sondern eben wie das gefragt wird, ne? Der Ton, der Gesichtsausdruck dabei, die Haltung, alles, was dazu gehört. Und wenn man das eben schafft, in einem zugewandten, wirklich interessierten Modus rüberzubringen, dann hat man natürlich bessere Chancen, dass das auch wohlwollend aufgenommen wird.
Hast du ein Beispiel aus deiner persönlichen Erfahrung? Also welche unangenehme Frage hast du mal gestellt?
Ich habe vor vielen, vielen Jahren, Beginn meiner 20er, habe ich mal dafür gesorgt, dass meine gesamte Familie, also meine damals bereits schon lange geschiedenen Eltern und meine Geschwister, sich an einem Tisch versammeln und darüber sprechen, wie es eigentlich zu dieser Scheidung gekommen ist, weil das für mich nie ganz nachvollziehbar war. Mhm. Und da wir alle in unterschiedlichen Ländern gelebt haben, war das ein ziemlicher Akt. Mhm. Und ich habe quasi wie so eine Familienkonferenz einberufen, kam mir damals schon auch teilweise immer, in manchen Momenten bescheuert vor, da irgendwie so einen Aufwand zu betreiben und so, darauf zu beharren. Aber alle waren danach dankbar dafür, dass das stattgefunden hat. Und das war wahnsinnig, das war total toll für alle. Ne? Also mein Vater, meine Mutter konnten ihre Seiten schildern. Mein Bruder hat Dinge erfahren, die er nicht wusste, ich sowieso. Und es hat ganz viel geholfen, dabei das einzuordnen.
Das klingt ja toll. Also zum nächsten Weihnachtsfest eine schöne Familienintervention starten. Also ich nehme mit, also wirklich lieber fragen statt totschweigen, auch wenn es um unangenehme Familienfragen geht, aber natürlich auch die Grenzen des Gegenübers akzeptieren. Aber probieren geht, weil irgendwann können wir unsere Eltern oder Großeltern vielleicht nicht mehr die wichtigen Fragen fragen.
Ja.
Vielen Dank, Carlotta Welding, für deine Zeit und die Antwort.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Silke, ich bin 45 Jahre alt und ich hatte Glück. Letztes Jahr hat sich mein Freund von mir getrennt und das war ziemlich überraschend und ziemlich traurig für mich. Und am nächsten Tag war ich mit dem Hund spazieren und habe 50 Euro gefunden. Die lagen an einem Auto. An einem Handwerker oder so unter einem Handwerkerauto. Und dann bin ich zum Friseur gegangen und habe mir die Haare abschneiden lassen. Da war ich zwar nicht glücklich, aber ich habe mich gefreut. Geld ist kein Glück, aber ich hatte das Gefühl, Glück gehabt zu haben.
Fragen sind dazu da, um gefragt zu werden. Sophie, wie geht's eigentlich deinen Eierstücken?
Stark.
Es ist ernst gemeint. Wie geht es deinen Eierstöcken
ja.
von Frau zu Frau?
Ja, also meine Eierstöcken, die haben jetzt eine lange Reise hinter sich.
Ja, also ich frage eben, weil du in letzter Zeit mehrere Hüft-OPs ja. hattest und auch ständig geröntgt werden musstest, vielleicht auch noch musst und das mit, wie alt bist du jetzt?
34.
34 Hüft-OP ja. mit 34.
Drei Hüft-OPs.
Drei Hüft-OPs mit 34. Nimm uns mal bitte kurz mit in deine Krankenakte. Was hast du?
Also hier spricht die TK. Nein. Also meine Krankenakte, nee, es ist tatsächlich so, ich hatte eine angeborene Kinderkrankheit, eine Deformität der Hüftpfannen. Das ist im Sprachgebrauch eigentlich sehr bekannt, eine Hüftdysplasie. Mhm.
Bei Hunden kennt man das
bei
auch.
Bei Hunden kennt man das oft, genau.
Bei großen Berner Sennen ja. oder Schäferhunde, ja. keine Ahnung. Ne?
Genau, und das sind drei OPs geworden, weil die zweite OP nicht ganz so gelaufen ist oder die Heilung nicht ganz so gelaufen ist, wie sie laufen sollte. Und das heißt, sie musste nochmal revidiert werden. Mhm. Und in diesem Zuge wird viel geröntgt. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, okay, wow, also nicht nur, dass ich die Entscheidung treffen muss, so eine große Operation zu machen. Ich habe mich viel mit Strahlung auseinandergesetzt zu dem Zeitpunkt, weil eben sogar selbst die ganzen Radiologen immer sagen, ah, in ihrem Alter und du. Mhm, und
neulich hat man Kinderwunsch vielleicht vorhanden und so, ne, oder genau. willst du nicht deine Eierstöcke zerstrahlen?
Absolut.
Ja?
Und es gibt halt auch keine Forschungen, oder zumindest konnte mir kein Arzt Forschungen nennen oder Studienergebnisse, quasi was passiert denn jetzt letztendlich eigentlich wirklich, ja, wenn man die so oft bestrahlt. Und das Thema Gesundheit ist ja eine große Frage. Was bedeutet denn gesund, habe ich mich in diesem Kontext auch
gefragt. Ja, vor allem, da macht man sich ja eigentlich mit 34, oder ich erinnere mich auch zu, also auch gerade wenn man noch jünger ist, man macht sich ja nie Gedanken über die Gesundheit, solange sie vorhanden ist und
Absolut.
Funktioniert. Man nimmt es so als gegeben hin.
Ja.
Was
ja.
bedeutet denn Gesundheit für dich, wo sie ja anscheinend nicht so vorhanden ist, wie man sich das doch wünscht?
Ja, das habe ich mich oft gefragt, was bedeutet denn Gesundheit für mich? Und es ist eine gute Frage auf dem Heilungsweg. Ich weiß nicht, ob du sie dir mal gestellt hast, diese Frage, weil sie ist ja eigentlich so essentiell.
Naja, weil man würde Gesundheit definieren als Abwesenheit von Krankheit.
Genau.
Aber Krankheiten sind nun mal da.
Genau.
Immer mal wieder.
Absolut. Und ich bin zu dem Schluss gekommen für mich, dass Gesundheit für mich selbst, nur für mich, bedeutet, dass ich im Einklang bin sozusagen mit dem, was da ist. Dass ich nicht dagegen kämpfe, zum Beispiel gegen diese Erkrankung, oder dass ich nicht mir wünschte, ich wäre jetzt gesund. Also klar, das kann man irgendwo im Hinterkopf immer haben, aber so dieses Gefühl von okay, weil ich glaube, in meinem Kopf ist es oft auch so, Gesundheit beginnt halt auch im Kopf. Also ich habe mich manchmal gesünder gefühlt in Zeiten der Krankheit oder des Nicht-Bewegungs oder also nicht unterwegs sein können, weil ich eben an Krücken gebunden war oder eben nicht mobil war, als dass ich mich manchmal gesund fühle, wenn ich morgens aufwache und denke, wow, heute ist grau draußen und oh, irgendwie habe ich einen Schnuppen und irgendwie tut mir auch der Hals. Also so, weißt du, was ich meine? Und eigentlich ist gar nichts, aber ich fühle mich halt krank. Also oft ist es ja so ein ganz subtiles Gefühl auch irgendwie, und das war so meine Antwort für mich. Für mich bedeutet Gesundheit nicht im Kampf zu sein mit etwas, sondern im Einklang mit mir selbst zu sein und mit der Ist-Situation, also im Hier und Moment zu sein.
Aber das sagst du so schön. Ich meine, jetzt läufst du gerade erst seit anderthalb Wochen wieder ohne Krücken, also einigermaßen auch die Treppen hoch. Vorher musstest du mit dem Taxi einkaufen gehen. Du bist leidenschaftliche Rennradfahrerin. Kannst du mir nicht sagen, ja, ich akzeptiere das alles.
Nee, das war auch wirklich das war auch wirklich ein Weg. Und dann am Ende des Tages, und das war für mich eigentlich das Wichtigste, das abzugeben.
Ja. Loslassen.
Loslassen, zu vertrauen, dass es da einen Heilungsstrom gibt, der durch mich fließt, oder dass ich in den besten Händen bin. Das war aber ein Prozess, dahin zu kommen, weil natürlich denkst du zwischenzeitlich, ich weiß noch, wie ich vor dem Narkosegespräch saß und dachte, okay, ich fühle mich wie auf einer Achterbahn, ich bin ganz, 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 ganz oben, und dieser Wagen ist kurz davor runterzufahren und ich denke halt so, nein, 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 ich möchte jetzt hier aussteigen, also ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Weder will ich diese Kacknarkose, noch möchte ich irgendwie, dass fremde Leute mich aufschneiden, noch möchte ich da, also nein. Ja, natürlich gab es diese Momente, aber ich bin zum Schluss gekommen, dass ich da ins Vertrauen kommen darf und habe eben aber, wie gesagt, auch viel gemacht dafür.
Und so wie wir dich bisher kennengelernt haben, ist es nicht verwunderlich, dass du jetzt an dieser ganzen Geschichte, deiner eigenen gesundheitlichen Geschichte, jetzt zu alledem auch noch eine Ausbildung machst als Health Coach, also als Gesundheitstrainerin. Ja. Sophie, das war's schon mit uns beiden. Wie war es für dich, also so Podcast-Gast zu sein? Du machst ja selbst auch einen Podcast, gut aufgestellt heißt der. Jetzt bist du zu Gast bei mir gewesen.
Schön war's.
Kannst auch ruhig ehrlich antworten.
Nein, ich fand diese Mischung aus persönlich und beruflich unglaublich toll. Und auch die Fragen, die du gestellt hast und auch die Themen, die wir einfach abdecken konnten. Und dass ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte, weil ich weiß immer, viele meiner Hörerinnen interessiert es auch immer sehr. Mhm. Und deswegen war das eine ganz runde Sache mit dir. Mir unfassbar viel Spaß gemacht.
Und apropos Themen, wenn ich das nächste Mal zu dir zur Aufstellung komme, welche Themen könnten wir da aufstellen?
Naja, mir fallen da einige ein, ne? Aber die Frage ist ja, womit kommst du denn zu mir?
Ja, eben. Manchmal hat man ja so Themen und weiß gar nicht, dass man sie hat. Ne? Aber vielleicht kommen sie dann raus. Das machen wir so. Vielen Dank, dass du mein Plus Eins warst heute, Sophie.
Dankeschön.
Bevor Sie sich aber verabschieden, lege ich Ihnen noch unseren anderen Plus Eins Podcast ans Herz, den mit unserer Geschichte der Woche nämlich. Sie lernen da Hörerin Jule kennen. Die hat sich auf eine 15.000 Kilometer weite Reise gemacht, um ihren Vater kennenzulernen.
Ich habe ihn mir natürlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, als unglaublich gut aussehenden Mann vorgestellt. Mein Vater war so, ja, ich habe den mir schon als toll und vor allen Dingen unglaublich attraktiv vorgestellt. So ein bisschen so eine Heldenfigur habe ich mir da, glaube ich, zusammen fantasiert.
Doch leider wird Jule bitterlich enttäuscht. Die ganze Geschichte im Podcast bei Plus Eins. Ich bin Sonja Koppitz. Tschüss.